Jetzt in diesem Falle 23 war es aus dem Grund extrem, weil ich nicht weiter wusste und auch meine Eltern nicht weiter wussten und auch mit den Leuten, wo wir immer zusammengearbeitet haben oder auch noch zusammenarbeiten. Mir konnte keiner mehr helfen.
Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu meinem Athlet-Leichtathletik-Podcast. Nach fast 6 Jahren wurde es einfach mal wieder Zeit, dass Katharina Steinruck im Podcast am Start ist. Und so sprechen wir darüber, was in den letzten Jahren alles so passiert ist, wie das Training im Moment aussieht und was sich vielleicht auch trainingstechnisch in den letzten Jahren so verändert hat.
Der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
Dann, ja, herzlich willkommen, Katha.
Hey, schön mal wieder bei dir zu sein.
Ja, das freut mich auch sehr, das muss ich wirklich sagen. Und ich habe mal geguckt im Register vom Podcast, wie lange es her ist, dass du das letzte Mal mit dabei warst. Und es ist tatsächlich, kannst du dich erinnern, in der wievielten Folge es war? Ich frage dich mal so direkt.
Ich glaube, ich war bei dir in der zweiten? Also ich war so ziemlich eine der ersten von dir, das weiß ich auf jeden Fall noch.
Ja, tatsächlich. Es war die Folge Nummer 2 und ist jetzt der Aufnahmezeitpunkt, ist tatsächlich schon fast 6 Jahre her. Und deswegen war es wirklich mal wieder an der Zeit, dass wir uns zusammenschalten. Wir haben ja in der Zwischenzeit zum einen ja auch ein Video aufgenommen, da ging es darum, da habe ich dich ja begleitet im Training, um einfach mal zu schauen, wie sieht dein Trainingsalltag aus und habe mich dann auch an einem Marathonkilometer von dir versucht, dass ich wenigstens mal 1 Kilometer in deiner Marathon-Pace laufen kann. Wer wissen will, wie es ausgeht, ich packe den Link dazu in die Shownotes. Aber mittlerweile, wenn ich es jetzt nochmal versuchen
müsstest du schneller
würde,
laufen.
Müsste ich ja noch schneller laufen.
Ja.
Wie umgerechnet momentan die Pace wäre bei?
Um die 3,26.
Okay, ja. Ich bin ja mittlerweile ein bisschen auch auf den längeren Strecken unterwegs. Ich habe auch vor einer Weile eine Leistungsdiagnostik gemacht. Vielleicht nehme ich das auch nochmal in Angriff. Aber für alle, die das Video noch nicht gesehen haben, ich packe es nochmal rein. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber unabhängig davon freut es mich, dass du jetzt auch mal wieder im Podcast mit dabei bist. Wir haben uns da vor der Folge natürlich so ein bisschen zusammengeschaltet, haben überlegt, okay, 6 Jahre ist ein langer Zeitraum. Da könnten wir jetzt, wir können glaube ich fast eine ganze Serie daraus machen und haben aber so ein paar Schwerpunkte uns einfach ausgewählt. Und bei dir in den letzten Jahren ist natürlich viel passiert. Zum einen wollen wir uns ein bisschen drüber unterhalten. Du hast mit einer Long-Covid-Erkrankung zu kämpfen gehabt. Ich bin da zurückgekommen. Ich habe so das Thema Leistungsdiagnostik schon angeschnitten. Da habe ich natürlich so die ein oder andere Frage zu dir. Dann auch, was hat sich in den letzten Jahren so trainingstechnisch alles so verändert im Bereich des Langstreckenlaufs? Und vielleicht, wenn wir das alles in, sagen wir mal, einer Dreiviertelstunde unterkriegen oder einer Stunde, noch den ein oder anderen Tipp für Hobbyläuferinnen und Hobbyläufer.
Ja, also wo ich so deine ganzen Fragen, die du mir geschickt hast, also die gehen auf jeden Fall nie die Fragen aus. Das ist echt bemerkenswert. Und ja, ich musste schon etwas schmunzeln, wo du meintest, wir machen mal eine Folge. Und bei den Fragen habe ich so gedacht, gut, dann wären das definitiv mehr. Außer du musst mich beim Reden bremsen. Du kennst mich ja auch. Also ich rede ja auch gerne sehr viel.
Es gibt keine zeitliche Begrenzung, was die Podcast-Folgen angeht.
Schon mal gut.
Aber unabhängig davon würde ich vorschlagen, steigen wir direkt ein. Erstmal so eine Frage, wie geht's dir momentan? Wie läuft das Training und was steht momentan bei dir so im Training eigentlich an?
Ja, mir geht's momentan ganz gut. Ich hatte eine sehr gute Saison ja hinter mir gehabt und da kann ich ja dann nachher nochmal drauf einsteigen. Auch die Long-Covid-Geschichte, das ist halt leider immer noch aktuelles Thema. Es ist bei mir immer noch nicht wieder in Ordnung, kann damit aber momentan relativ gut fahren und habe jetzt etwas längere Sommerpause quasi gemacht, einfach auch um diese Geschichte Long-Covid und auch noch 1-2 andere Baustellen eben in Angriff zu nehmen und ja, komme jetzt gerade gestern aus dem schönen, sonnigen, warmen Spanien zurück. Wobei ich sagen muss, ich wurde hier auch im zweistelligen Bereich empfangen. Zwar der untere zweistellige Bereich, aber bei uns scheint heute jetzt auch den ganzen Tag schon die Sonne und es ist schön herbstlich und ich liebe ja auch das Herbstwetter. Und ja, vom Training her, es ist noch nicht so viel wieder an Training, was ich mache, aber steig jetzt nach und nach auch wieder rein. Hab auch schon mein erstes Rennen wieder in Aussicht, was ich machen werde. Ein kleineres aber nur. Aber da bin ich auch so ziemlich jedes Jahr einmal am Start. Und da freue ich mich auch schon drauf. Und ja, ansonsten, geht's mir eigentlich ganz gut.
Das.
Wo, Wo findet das erste Rennen statt?
Quasi in der Nachbarschaft. Ich laufe in Rottgau-Jügesheim bei der Winterlaufserie am 2. November und mache aber nicht die ganze Serie, aber plane jetzt auf jeden Fall das erste Rennen. Da bin ich auf jeden Fall am Start.
Wie viele Kilometer sind das dann?
Also bis letztes Jahr gab es noch nur in Anführungsstrichen die 10. Da habe ich ja auch den Streckenrekord. Und diesem Jahr gibt es auch eine 5. Und ja, ich fange mal mit der 5 an. Also ich gehe tatsächlich wahrscheinlich zur Verwunderung und auch, wie die meisten wahrscheinlich eher gegengewettet hätten. Also die meisten hätten wahrscheinlich gedacht, dass ich über 10 starte. Aber nein, ich gehe bei der 5 auf die Strecke.
Also quasi die Sprintdistanz für dich.
Für mich die Sprintdistanz, korrekt.
Welchen Hintergrund hat das, dass du sagst, lieber die 5 als die 10?
Einfach mal wieder ein Trainingslauf. Wie gesagt, ich habe vor kurzem ja auch erst wieder angefangen mit dem Training und bin einfach auch noch nicht so weit im Training wieder und wollte einfach auch die 5 und vielleicht schaffe ich es ja sogar über 5 mir den Streckenrekord zu holen, so das erste Mal, wo das Rennen jetzt stattfindet. Das ist so ein kleines Ziel von mir und ja, deswegen. Also wir nehmen ja oft diese kleineren Wettkämpfe, manchmal auch ein bisschen größere Wettkämpfe, was ja alles so Unterdistanz ist, was mich Unterdistanz betrifft, also bis 10. Das ist ja für uns quasi so Trainingsläufe, um gewisse Tempohärte zu trainieren und auch um im Training Fortschritte zu machen. Und man rennt nun mal am besten im Wettkampf gegen andere oder es hat einfach eine ganz andere Atmosphäre und man hat da eine ganz andere Einstellung. Und im Training würde man in der Form oder so schnell nie laufen, also ich zumindest nicht. Deswegen, das pusht ein und das bringt einem auf jeden Fall auch im Training weiter. Deswegen machen wir da öfter so auch kleinere Straßenläufe.
Ist auch ein Straßenlauf für jedermann. Also ich könnte mich jetzt auch anmelden, wenn ich sage, Mensch, da möchte ich die 5 Kilometer auch über, ja, die 5 Kilometer auch einfach mal machen. Also es ist machbar für alle Läuferinnen.
Ja. Das ist ein Lauf für jedermann. Ist auch eine feste Größe in dem Kreis seit Jahren. Und Team macht das auch wirklich ganz, ganz toll. Und es gibt ja, wie gesagt, auch diese Serie. Das sind 4 Rennen. Und ich glaube, die 2 besten oder 3 besten Rennen. Ich will mich da jetzt nicht groß rauslehnen, weil da bin ich mir nicht 100%ig sicher, aber die zählen dann zusammen und da gibt es dann eben auch einen Seriensieger und oder eben dann einen Tagessieger und ist auf jeden Fall ein super schönes Rennen und ich muss dich leider enttäuschen, es ist kein Straßenrennen in dem Sinne, sondern es ist tatsächlich ein Wald- und Wiesenlauf. Also du startest in einem Stadion auf Tartan und läufst dann aber raus auf Wald- und Wiesenwege. Also du hast zum Teil ein bisschen Asphalt, aber das meiste sind Waldwege. Und ja, wenn es richtig geregnet hat, dann wird das natürlich eine ordentliche Matschparty. Aber das macht auch Spaß. Also ich bin ja früher auch gerne Cross gelaufen. Aber so schlimm wie Cross ist es nicht. Also es geht nicht so extrem hoch und runter. Aber das, was auch gut und auch oft wichtig für ambitionierte Hobbyläufer oder auch für uns Profis ist, ist, dass die Strecken bestenlistenfähig sind, also Aims vermessen. Okay. Und damit zählen die auch für eine Bestenliste und auch als einen Nachweis zum Beispiel für entweder jetzt für Verband oder ach was weiß ich. Also deswegen sind die Strecken auch immer schön bei solchen Rennen zu laufen und er macht unheimlich Spaß. Also ich kann nur empfehlen, da mitzumachen. Ist ein wirklich schönes Event.
Dann werde ich den Link zur Veranstaltung mit in die Shownotes reinpacken. Also für alle, die jetzt noch Lust bekommen haben, sich dort anzumelden, schaut dann einfach mal in den Shownotes der Podcast-Folge rein. Du hast es angeschnitten auch eben. Du bist jetzt erst wieder so langsam im Training, baust die Belastung wieder auf. Grund dafür ist auch die Geschichte mit deiner Long-Covid-Erkrankung. Kannst du uns da vielleicht mal so ein bisschen abholen, wie es da zu der Diagnose gekommen ist und wie es da vielleicht auch so in der Anfangszeit war?
Ja, also zur Long-Covid-Geschichte ein bisschen auszuholen. Also während der Corona-Zeit waren wir ja auch in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele. Und für uns stand außer Frage, sich nicht impfen zu lassen. Also wir wurden geimpft und also haben die Corona-Impfung bekommen. Und ich wurde auch 3-mal geimpft im Vorfeld und habe auch jede Impfung immer sehr gut vertragen. Also ich bin da wirklich sehr gut durchgekommen, hatte nie Probleme. Und hatte dann im Jahr 22, Ende des Jahres, Corona bekommen, so mit der gesamten Familie. Also wir haben einheitlich schön gemütlich Weihnachten feiern können, weil wir waren alle positiv. Aber uns ging es auch allen gut. Also wir waren wirklich ein bisschen Halskratzen. Das war es aber tatsächlich auch. Und ja, nichts dabei gedacht. Danach auch meine ganzen Untersuchungen gehabt an der Sportmedizin, weil nach einer Corona-Infektion natürlich geguckt werden musste. Ist nichts am Herzen, ist nichts weiter an der Lunge, ist alles in Ordnung. Habe mich komplett durchchecken lassen und das war auch alles im grünen Bereich. Und habe dann peu à peu wieder mit Training angefangen. Und das war ja Anfang 23 und bin dann nach Spanien für 5 Wochen ins Trainingslager gegangen, um meinen ersten Frühjahrsmarathon damals in Nagoya vorzubereiten. Und ja, in Nagoya. Und ja, dann habe ich in Spanien sehr, sehr gute Einheiten abliefern können. Und dann plötzlich ging gar nichts. Und dann ging es wieder gut und dann wieder gar nichts. Also es war so ein wellenförmiges. Also ich hatte keine stabile Leistung. Habe dann aber das auf eine sogenannte Nasennebenhöhlenentzündung geschoben, die dann auch im Nachhinein diagnostiziert worden ist. Und da musste ich dann auch Medikamente nehmen, wieder aus dem Training raus, wieder langsam angefangen. Und habe mich dann aber über die Saison, hatte ich eigentlich ein paar ganz gute Wettkämpfe, vor allem auf der Unterdistanz. Aber sobald die Strecken länger wurden, rollte es nicht so richtig. Aber wir hatten im Grunde eigentlich immer eine andere Ausrede. Also entweder die lange Strecke war am Ende von einer Wettkampfserie, wo eben die Energie mal ein bisschen flöten geht. Die Bedingungen waren nicht gut. Wir haben das Training nicht ordentlich ausgesteuert. Also es gab im Grunde immer wieder Begründungen, warum es nicht so wirklich lief, sobald ich auf das längere Training, also oder auf die längere Distanz gegangen bin. Und bin dann im Sommer nach Livigno ins Höhentrainingslager gegangen und dort lief im Grunde gar nichts mehr. Also ich habe an den ersten Tagen noch gute Einheiten gemacht und bin aber dann während des Trainingslagers eigentlich immer langsamer geworden, hatte immer mehr zu kämpfen, war nur kaputt, nur geschlafen, müde, extrem hohen Puls, extrem geschwitzt, Schlafstörungen. Also es haben sich dann sehr, sehr viele Sachen ergeben. Also das kann man auch gerne in meiner Insta-Story verfolgen. Ich habe dazu Insta-Story gemacht, wo ich wirklich mal meinen ganzen Verlauf auch geschildert habe und auch ein bisschen detaillierter aufgeschlüsselt habe. Das will ich jetzt hier nicht alles erzählen. Und bin dort oder habe dort, weil die GEA waren zur gleichen Zeit, also unsere National-GEA vor Ort mit ihrem Bundestrainer Ron Weigel und dessen Frau. Und sie ist Apothekerin, aber auch sehr, ich sage jetzt mal sehr belesen, hat sehr, sehr viel Wissen. Also du kennst sie, aber auch in Ron beziehungsweise ihren Sohn, in Freddy, ja auch ganz gut.
Ja.
Und sie hat dann gesagt, Katha, da stimmt was nicht bei dir. Und lass dich mal in eine andere Richtung untersuchen. Also quasi nicht nur mal so ein Standardblutbild, sondern wirklich etwas mehr in die Tiefe gehend. Und das haben wir dann gemacht. Und die erste Untersuchung kam halt raus, dass ich extreme Mangelerscheinungen in sehr, sehr vielen Bereichen hatte, in Richtung Aminosäuren, Mineralien, Spurenelement, in Richtung Q10. Also bei mir hat quasi die Energie, also ich nenne es mal Energiesynthese, nicht richtig gearbeitet. Ja. Und die Mitochondrien haben nicht gearbeitet. Da war der Wert sehr, sehr schlecht. Und da wurde dann gesagt, okay, Katha, wir müssen dich jetzt hochdosiert mit diesen Nährstoffen, die dir halt fehlen und dadurch natürlich bestimmte Prozesse im Körper nicht mehr so arbeiten, wie sie arbeiten sollten. Und das ist ja wie so ein Zahnrädchen. Wenn eins nicht passt, dann läuft ein größeres nicht mehr. Und das ist ja im Grunde wie eine Kettenreaktion. Und das müssen wir wieder aufbauen. Und da hatte ich dann mit angefangen, aber mir ging es nach wie vor nicht gut. Und habe dann nach, ich glaube, 4 oder 5 Wochen nochmal eine Untersuchung gemacht. Und zwar in Richtung, ja, eine Long-Covid-Untersuchung. Also wo quasi getestet wurde, habe ich noch ein aktives Virus in meinem Körper. Und das hatte sich dann nach der Untersuchung bestätigt. Also ich bin quasi nach wie vor, habe ich ein aktives Virus in mir, also diese Proteine, die dieses Virus halt, wie sagt man, aktiviert oder kennzeichnen oder ja. Genau. Die waren auch deutlich da und auch sämtliche Antikörper im Körper aktiv, um dieses Virus halt zu bekämpfen. Und daraufhin habe ich dann gesagt, okay, jetzt habe ich hier die Antwort und jetzt muss ich mich in Therapie begeben. Und daraufhin fiel halt für mich dann auch der Herbstmarathon flach und jegliche Wettkämpfe, die daraufhin folgten, weil, also es lag ja jetzt nicht nur daran, dass ich nicht sportlich mehr leistungsfähig war, sondern eben auch schon anfing, eben, also im Alltag Auswirkungen halt zu haben. Mit der Lunge hatte ich
Wie hat sich das gezeigt?
Mit der Lunge, wie gesagt, hatte ich Gott sei Dank keine Probleme gehabt zu der Zeit. Aber bei mir hatte sich das gezeigt eben in Form dieser Schlafstörung, in extrem hohen Ruhepuls. Also ich kam gar nicht mehr unter 60 Schläge und ich bin normalerweise jemand, der um die Mitte 30 Ruhepuls hat, wenn nicht sogar noch niedriger. Der Puls ging super schnell hoch, ich habe extrem geschwitzt, Schlafstörungen und einen extrem harten Puls. Also ein Puls, den du richtig gespürt hast, wenn du ruhig da saßt, du hast nichts gemacht und du hast gemerkt, wie dein Herz halt so geschlagen hat. Also du hast es richtig gespürt und das hat mir zum Teil natürlich auch Angst gemacht. Und es hatte sich dann auch schon in die Richtung entwickelt, dass die eine oder andere, wie nennt man das? Also die Schilddrüse hatte auch dann angefangen, nicht mehr richtig zu arbeiten und halt, dass die eine oder andere Immunerkrankung sich rauskristallisiert hat. Und da hatten wir dann, also ich alleine, klar mit meiner Familie, aber auch natürlich mit Hilfe von der Theresia und ihrem Team, mit denen sie so arbeitet, gesagt, wir müssen jetzt die Reißleine ziehen, weil hier geht's halt nicht mehr um den Sport, sondern halt um die Gesundheit für dich als Mensch. Und daraufhin habe ich da auch, wie gesagt, sportlich erstmal einen Schlussstrich gezogen und gesagt, okay, ich muss erstmal wieder gesund werden. Und es gibt ja, also zu dem Zeitpunkt hatte man ja auch noch nicht so krass viel Wissen über Auswirkungen, was Corona angeht und so weiter. Wie sehen diese Auswirkungen aus? Oder was sind die Symptome? Bei jedem treten die ja irgendwie auch anders auf. Und was kann man tun? Und manche haben ja auch gesagt, was es gäbe, ist so eine Art Blutwäsche. Also, dass man quasi das Blut sauber wäscht und so weiter. Aber das darf ich ja gar nicht als aktiver Athlet. Das fällt unter einer Dopingmethode. Das ist mir natürlich auch verwehrt. Also, das kann ich natürlich auch nicht tun. Und dementsprechend ist man da als Leistungssportler auch sehr gebunden. Also Medikamente hätte ich so oder so nicht unbedingt nehmen wollen, habe ich auch nie genommen, musste ich nicht. Und auch was Infusionen angeht, da müssen wir unsere Regularien einhalten. Man darf ja eine bestimmte Menge an Infusionen innerhalb von 24 Stunden, also sprich 100 Milliliter in 24 Stunden, darf man nicht überschreiten. Also das heißt, ich sage mal, ein Otto-Normalverbraucher, der diese Therapie dann durchläuft, der kann die natürlich ganz viel schneller oder ganz anders durchlaufen als ein Leistungssportler. Wir müssen uns halt an die Anti-Doping-Regeln halten. Und das war aber auch kein Problem. Und wie gesagt, ich ging dann in Therapie und bin dann erstmal auch körperlich sehr runtergefahren, sollte mich jeden Tag bewegen, aber wirklich über Spazierengehen, langsames Joggen, lange Radfahren, erstmal noch keine Intensitäten, auch dass die Mitochondrien wieder anfangen zu arbeiten. Und es hat ein bisschen gedauert, aber tatsächlich war am schlimmsten waren die ersten 2 Wochen, weil ich in dieser Therapie gleichzeitig noch eine gewisse Entgiftung gemacht habe, sprich eine reine Basendiät, um das Ganze auch noch ein bisschen anzukurbeln. Den Höhepunkt hat natürlich gesetzt, dass ich auch in den 2 Wochen keinen Kaffee getrunken habe. Das war ein absoluter harter Entzug. Ich hatte 3 Tage nur Kopfschmerzen. Es ist echt traurig, wie süchtig man schon nach Koffein und beziehungsweise Kaffee ist. Also es ist echt schlimm.
Würde mir genauso gehen.
Ja, ich glaube, so sehr vielen würde das so gehen. Aber allein nach einer Woche ging es mir auf der Schiene schon besser. Und nach 3-4 Wochen habe ich auch gemerkt, dass ich wieder ein bisschen Energie bekommen habe. Mir wurde aber klar gesagt, Katja, wir müssen dranbleiben und wir wissen nicht, wie lange es dauert. Und wir wissen auch nicht, wann du wieder sportlich fit sein kannst. Also das haben sie mir auch ehrlich gegenüber gesagt. Einfach, weil man damit ja auch keine Erfahrung hatte.
Ja.
Wie sich das entwickelt. Und bei mir sind wir im Grunde, ich nenne es jetzt mal, an den Urschleim gegangen. Also ganz konventionell eben im Körper diese Rädchen, vor allem diese Riesenmangelerscheinungen, die auch, also wir vermuten, dass die eben auf den Coronavirus zurückzuführen sind, einfach weil bei mir diese ganzen Antikörper im Körper aktiv sind und versuchen, den zu bekämpfen und natürlich alles ziehen, alle Speicher leer machen aus dem Körper, was sie so brauchen und mir das einfach für den Sport dann gar nicht mehr zur Verfügung stand für die hohen Belastungen des Trainings oder geschweige denn im Wettkampf. Und da sind wir quasi in diesen Urschleim gegangen, das nach und nach wieder hochdosiert aufzufüllen. Und das dauert halt auch seine Zeit. Aber die Devise war, der Körper muss sich selber heilen.
Also im Prinzip dann die Mikronährstoffe, die gefehlt haben, die Enzyme, die gefehlt haben, wurden dann Stück für Stück wieder nachgeführt. Also war es quasi so eine, ich sag mal, die Grundlage war zum einen dieses sehr, sehr große Blutbild, von dem du gesprochen hast, plus dann noch dieser Test auf die Proteine, die eine Corona-Infektion im Körper abbildet. Und aufgrund dessen habt ihr dann geschaut, okay, in den Bereichen bin ich wirklich schlecht aufgestellt und das müssen wir jetzt Stück für Stück supplementieren, wahrscheinlich mit Nahrungsergänzungsmitteln. Du hast die basische Diät angesprochen und dann also Schwerpunkt dann über eine veränderte Ernährung plus wahrscheinlich in regelmäßigen Abständen erneutes großes Blutbild.
Genau. Ich glaube, nach 8 Wochen habe ich nochmal ein Blutbild gemacht. Mir ging es schon besser, also mir ging es wirklich körperlich besser und nach diesen 8 Wochen war eigentlich eher erschreckend, dass mein Blutbild noch schlechter war. Okay. Und da habe ich dann auch, die Ärztin hat zu mir dann auch gesagt, Katha, erschrick bitte nicht, dein Blutbild ist schlechter, aber dir geht's besser. Was aber heißt, dass es angekurbelt wird. Das heißt, also deine Rädchen fangen an, sich wieder zu drehen und die Nährstoffe zu nutzen. Also sie werden nach und nach wieder in deinen Körper eingespeist. Aber das heißt natürlich auch, dass wir dranbleiben müssen. Und ich habe jetzt nach einem Jahr wieder ein Blutbild gemacht und es sieht deutlich besser aus. Ich habe immer noch einzelne Bereiche, wo ich einen Mangel habe, aber wirklich sehr, sehr wenige. Was jetzt leider nach einem Jahr immer noch der Fall ist, meine kompletten Antikörper sind immer noch im roten Bereich. Aber die sind immer noch voll aktiv. Was halt darauf hindeutet, dass es immer noch nicht in der Form überstanden ist. Aber das Blutbild ist schon deutlich, deutlich besser. Ja. Wichtig ist vielleicht noch dazu zu sagen, weil jetzt kommen vielleicht die Fragen, ja, aber ihr macht doch Untersuchungen. Ich hatte ja auch im Januar die Untersuchung. Ja, wir, also vor allem in unserer Trainingsgruppe, wir gehen sehr regelmäßig Blutbild machen. Also ich sage jetzt mal so alle 6 Wochen, beziehungsweise vor großen Trainingslagern oder nach großen Trainingslagern. Wichtig auch bezüglich halt der Eisen- beziehungsweise der Ferritinwerte, um zu schauen. Vor allem bei uns Frauen ist das ja auch ein Thema. Und diese Werte sind aber rein das, was, ich sag's jetzt mal ganz salopp, im Blut rumschwimmt. Also was hast du im Moment zur Verfügung an Nährstoffen? Und meine Untersuchung, die ich dann aber speziell gemacht habe, ist, was ist wirklich in der Zelle da? Was ist am Speicher wirklich vorhanden, was rausgezogen werden kann? Und das war das Problem, dass meine Speicher im Grunde leer waren. Nicht das, was im Blut rumschwimmt.
Was muss ich meinem Arzt, Hausarzt sagen, wenn ich auch so genau so ein Blutbild machen möchte? Weil, also wenn ich jetzt einfach sage, rein ein großes Blutbild, da ist ja dann auch bei Weitem nicht das alles mit dabei.
Nee, es ist kein reines großes Blutbild, weil das wird ja, wie gesagt, ganz normal aus dem, bin jetzt kein Mediziner, also das wird ja ganz normal aus dem Serum genommen. Keine Ahnung, ich kenne mich da nicht so gut aus. Es ist auf jeden Fall das, was quasi in uns rumschwimmt, was sich die Zelle oder halt die Abläufe im Körper direkt nehmen kann, um quasi dieses Direkte zu machen. Ich würde dir da eher nochmal das Institut nennen, die speziell diese Untersuchung machen. Da möchte ich jetzt nämlich keinen falschen Namen nennen. Aber im Grunde, wenn man seinem Hausarzt sagt, du willst speziell auf deine Speicher, was ist in deinen Speichern da? Das ist ein spezielles Blutbild. Ich weiß nicht, ob das jeder Hausarzt macht, weil wie gesagt, das eben auch nur bestimmte Institute in Deutschland natürlich auch untersuchen. Also ich war ja in Werder, also bei Potsdam, in der Untersuchung und das Klinikum, was das dann ausgewertet hat, sitzt in Berlin. Also das ist aus Berlin da gewesen.
Also es ist schon dann auch wichtig, sowas dann ins Auge zu fassen und nicht nur ein Blutbild, wo der Eisengehalt bzw. Hämoglobin und diese Standardwerte erfasst werden, sondern das muss viel, viel tiefer in die Materie einsteigen.
Aber das wissen die wenigsten. Das wissen tatsächlich auch nicht alle Hausärzte, dass es das gibt. Wir wussten es auch nicht. Wir haben gedacht, naja, ihr habt doch hier mein Blutbild. Das habe ich doch erst vor ein paar Wochen machen lassen. Es ist doch alles in Ordnung. Das bringt uns nichts. Wir brauchen das, was wirklich da ist. Was hast du als Rücklage? Was hast du als Speicher? Genau.
Eine Frage, die ich mir auch gestellt habe, ist, ich meine, du bist ja auch schon im Prinzip fast dein ganzes Leben lang Leistungssportlerin. Und zum einen bekommst du dann diese Diagnose, weißt, okay, ich muss jetzt im Sport einen Gang runterschalten, aber ich merke es dann plötzlich jetzt auch im Alltag. Das macht ja irgendwas mit einem. Wie ging es dir da in der Situation und wie bist du da auch erstmal mit dieser Situation umgegangen?
Ja, also du kennst mich ja seit Jahren. Meine Karriere ist ja jetzt keine geradlinige, lineare Kurve.
Ja.
Es ist sehr wellig. Tatsächlich mehr Talfahrten als Peaks nach oben. Habe mich ja auch immer wieder zurückgekämpft. Also ich bin, was das angeht, muss ich mich selber ein bisschen mal loben, mental relativ stark. Ist natürlich auch dem geschuldet, dass man eben auch schon früher oft Rückschläge hatte, mit denen man umgehen musste. Ich aber auch immer einen Freundes- oder Kreis beziehungsweise meine Familie hatte, mit denen ich darüber sprechen konnte, die mich immer wieder aufgebaut haben. Jetzt in diesem Falle 23 war es aus dem Grund extrem, weil ich nicht weiter wusste und auch meine Eltern nicht weiter wussten und auch mit den Leuten, wo wir immer zusammengearbeitet haben oder auch noch zusammenarbeiten, mir konnte keiner mehr helfen. Es war einfach so dieses, ich mache doch schon alles, ich habe doch schon alles, was geht. Also man hat ja mit den Jahren auch Erfahrungen, wenn der Körper so oder so reagiert, weiß man, wie man gegenzusteuern hat, dass das alles weiterhin funktioniert. Oder auch kleinere Rückschläge, mein Gott, man hat immer mal einen Tag, wo es einem schlecht geht. Ich habe auch die Erfahrung in der Höhe, dass es bei mir nicht so gut läuft. Ich habe aber auch in den letzten Jahren die Erfahrung in der Höhe, wie ich trainieren muss, damit ich mich in der Höhe auch weiterhin steigern kann und auch mein Niveau steigern kann. Das sind ja alles Erfahrungen aus den letzten Jahren, inzwischen fast 20 Jahren. Und in dem Moment, wo wir nicht weiter wussten, du hast dich kacke gefühlt, du warst nur müde, du hast nur geschlafen. Meine Mutter hat dann irgendwann auch gesagt, Katja, ich erkenne dich gar nicht wieder, weil ich bin eigentlich eher so ein Flomi. Ich mache was und dann mache ich das Nächste, dann trainiere ich, dann muss mich eigentlich mein Mann fast auf der Couch anbinden, dass er sagt, du setz dich jetzt mal eine halbe Stunde hin und hältst deine Füße still, bevor du wieder das Nächste machst. Also ich bin eigentlich eher so, die wirklich ganz, ganz viel Energie hat. Und das war wirklich, ich hatte gar keine Energie mehr. Ich habe trainiert, gegessen, geschlafen. Mehr habe ich wirklich nicht gemacht. Normalerweise auch immer mal, dass man sagt, an einem freien Nachmittag, wir machen mal einen kleinen Ausflug oder wir gehen in die Sauna, was ja auch Erholung und gemütlich ist und so weiter. Aber einfach, dass man aktiv war oder irgendwas gemacht hat. Aber ich hatte so eine innere Antriebslosigkeit, keinen Bock mehr aufzustehen. Also es rutschte so nach und nach auch wie in eine Depression. Das muss ich auch ehrlich so sagen. Zusätzlich war es halt bei uns auch in dem Jahr familiär relativ schwierig gewesen. Wir hatten in der Familie halt einen schweren gesundheitlichen Problem oder Fall, was natürlich auch die Familie oder zusätzlich Energie halt gebraucht hat, um nach wie vor alles zu stemmen. Also es waren sehr, sehr viele Punkte, die halt in dem Jahr sehr schwierig waren und wo man selber auch oft an seine Grenzen so schon gestoßen ist. Und dann kam halt noch das Gesundheitliche dazu, wo ich mir nicht weiterhelfen konnte, wo das Problem liegt. Und das hat dann natürlich auch an den psychischen Nerven ganz schön gezerrt. Und ja, und da hat mir im Grunde zum einen dann sehr geholfen die Psychologin, mit der ich seit jetzt fast 7 Jahren zusammenarbeite, und aber auch am Ende die Diagnose. Weil die Diagnose hat im Grunde mir bestätigt, dass ich auf meinen Körper hören kann. Also, dass ich meinen Körper doch noch kenne und mir gesagt hat, mit dir stimmt wirklich was nicht. Und es ist nicht nur der Kopf, weil das war am Ende dann schon so das Gefühl, meine Werte sind doch gut, ist doch alles in Ordnung, irgendwas stimmt mit dem Kopf nicht, vielleicht kann ich nicht mehr rennen. Und dann fangen natürlich an, so die Zweifel dann einzunagen. Dann kommt natürlich auch von außen, du kennst das selber, Social Media ist jetzt auch nicht gerade das netteste Umfeld, kommt dann natürlich auch immer wieder, ja, du hast wahrscheinlich deinen Zenit, bist du drüber oder du bist zu alt.
Die Zweifel werden dann noch lauter, ja.
Genau, und dann fängt man natürlich auch selber an zu zweifeln, obwohl ich so denke, ey, ich war zu dem Zeitpunkt 33. Mein Gott, mein Vorbild, mein aktuelles, ist eine Marathonläuferin aus Australien. Die ist jetzt 43. Die ist letztes Jahr noch eine 2,23 gelaufen, wo ich mir so denke, das ist mein Vorbild. Hallo, die ist 10 Jahre fast älter als ich und die rennt immer noch und das mit einem geilen Niveau. Und wir Frauen können natürlich Langstrecke sehr lange und dementsprechend, ich bin noch nicht über meinen Zenit. Aber wie gesagt, man fängt an zu zweifeln, man denkt, es liegt am Kopf, irgendwas stimmt nicht. Und da war die Diagnose am Ende eigentlich eher eine Erlösung und auch eine Bestätigung für einen selber, Katja, du hattest doch das richtige Gefühl.
Ich glaube auch dieser große Unterschied zu, ich sag mal, einer Verletzung ist ja auch irgendwie darin, wenn du einen Ermüdungsbruch hast oder Probleme mit einer Sehne. Das ist ja etwas, das passiert tausendfach, da gibt es super viel Erfahrung, da machst du einen Ultraschall, einen MRT, Röntgen etc., das ist ja alles etabliert und dann hast du auch ganz schnell eine Diagnose und dann hast du im Prinzip Pläne, um die Reha aufzubauen. Du weißt, so lange sind die Zeiträume, um damit die Knochenstruktur wieder passt oder die Sehnenstruktur und das muss ich dann dafür machen. Und wenn du gerade so eine Diagnose für eine Krankheit hast und die, zum einen ist es ja eine noch recht neue Krankheit, wenig erforscht, noch weniger erforscht bei Leistungssportlerinnen und Leistungssportlern und hast dann so keine Diagnose, keine Werte, auf die du dich berufen kannst und alle um dich herum sind auch da mehr oder weniger ratlos, das kann ich mir vorstellen, dass das tatsächlich auch dann nochmal doppelt belastend ist. Und dass, wenn man dann zumindest mal irgendwie schwarz auf weiß eine Diagnose hat und weiß, okay, deshalb geht es mir gerade nicht so gut, kann ich mir gut vorstellen, dass das zumindest ein Lichtblick in so einer Situation ist. Weil man dann ja auch was hat, worauf man aufbauen kann und eine Reha dann im nächsten Schritt ansetzen kann.
Genau, du hast wieder einen Weg vor dir. Also du hast wieder, ja, dass du weißt, okay, ich habe einen groben Plan, wie ich machen muss und ich weiß, dass ich was machen kann. Und ja, du hast wieder ein Ziel oder eben eine Planung. Und ja, wir Leistungssportler, wir leben nun mal von der Planung, zumindest die meisten. Wir sind durchstrukturiert, das seit Jahren. Und wenn du dann plötzlich dastehst und du weißt einfach nicht mehr weiter, du hast keine Lösung, kein Weg, den du gehen kannst. Wie du schon sagst, eine Verletzung, boah, OP, weiß ich, kenne ich danach meinen Reha-Plan und dann meinen Trainingsplan, wie es weitergeht. Ich weiß, was ich machen kann. Und in dem Fall wusstest du es halt überhaupt nicht. Und nee, das war dann auf jeden Fall eine ziemliche Erlösung. Und mir ging es ja danach auch wirklich immer weiter, also ging ja immer weiter bergauf. Und wir hatten ja dann sogar im Oktober, November gesagt, naja, vielleicht schaffen wir es noch mit dem Marathon. Olympia stand vor der Tür, Paris. Das war ja das große Ziel. Das war ja noch zusätzlich ein Dämpfer, dass du warst, dir war klar, du gehörst mit zur Spitze in Deutschland. Du willst nach Olympia. Du warst schon mal bei Olympia und du weißt, dass du da wieder hin kannst, dass du das Niveau hast oder auch im Frühjahr hattest. Und das ist dann natürlich auch noch zusätzlich ärgerlich, weil du fängst ja beim Minus an. Also du fängst ja nicht nur bei Null an, sondern du fängst weit beim Minus an. Und erstmal, als ich die Diagnose hatte, war für mich Olympia sowieso vorbei. Also für mich war Olympia kein Thema mehr, weil für mich war, okay, du musst erstmal gesund werden. Und du weißt nicht, was kommt. Du setzt dir jetzt in der Richtung überhaupt kein Ziel, weil am Ende bist du vielleicht nur enttäuscht, weil du es nicht geschafft hast. Und dann aber in Richtung Winter kam so, es geht langsam aufwärts. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Alles schön ruhig. Marathon ist ja Gott sei Dank lang und kommt über die Ausdauer. Und nach und dann haben wir angefangen nach und nach mit Marathontraining und haben uns aber im Dezember überhaupt erst entschieden zu sagen, ich mache den Wettkampf. Weil bei uns war es ja so, in diesem Jahr für Olympia, das war übrigens auch das allererste Mal, dass schon Ende Januar die Olympiakandidaten über den Marathon bekannt gegeben worden sind. Also unsere Deadline war nun mal der 31. beziehungsweise der 30. Januar wurde gemacht, nicht der 31., aber der 30. Januar war Deadline in Deutschland für Olympia. Mir persönlich wäre es entgegengekommen, wenn das erst wieder im April, Mai gewesen wäre, so wie es alle Jahre davor gewesen wären, weil damit hätte ich eine längere Möglichkeit gehabt, mich auf einen Marathon vorzubereiten. Und somit war es halt eine Hauruck-Aktion von 7 Wochen.
Dass das Ganze aber erfolgreich gelaufen ist, hat man dann am 28. Januar dieses Jahres gesehen. 2:24:56 in Osaka bist du gelaufen.
Genau.
Was hast du gedacht, als du da über die Ziellinie gekommen bist, beziehungsweise das merkt man ja dann auch irgendwann im Laufe des Rennens, dass da irgendwie die Energie im Körper ja höchstwahrscheinlich dann doch zurückgekommen ist?
Ja, also das Training in Richtung Osaka lief ganz gut. Haben mir bestimmte Einheiten gefehlt, die du im Vorfeld machst. In der Regel hast du ja eigentlich eine Vorbereitung von mal locker 2 bis 3 Monaten für einen Marathon. Bei mir waren es eben am Ende nur 7 Wochen. Das heißt, mir hat schon die eine oder andere Einheit gefehlt. Das heißt, es war auch eine gewisse Unsicherheit da. Zum einen deswegen und zum anderen eben auch, macht mein Körper das mit? Mein Körper hat zwar im Vorfeld das Training verkraftet, aber ein Marathon ist natürlich dann auch noch mal länger und schneller und ist halt doch was anderes. Und ich war auch im Vorfeld auf diesen Marathon so nervös. Ich war in meinem Leben noch nie so aufgeregt und so nervös vor einem Rennen. Es war richtig schlimm. Also wir waren in Japan, es war richtig schön, wieder in Japan zu sein, weil ich bin ja 2020 in Osaka schon mal gelaufen. Die Strecke war in diesem Jahr etwas anders als im Jahr davor. Ich habe mich riesig auf das Event gefreut, aber ich bin auch manchmal, ich stand da und habe einfach angefangen zu heulen, weil ich so einen inneren Druck hatte, so eine innere Anspannung und so eine Panik vor diesem Rennen. Selbst meine Mama...
Wegen der Ungewissheit?
Ja, diese Ungewissheit, weil... Zum einen, du bist in Japan und in Japan will man liefern. Das ist einfach so. Und dann hatte man natürlich im Hinterkopf, vielleicht schaffst du es ja doch noch mit Olympia. Vielleicht. Also diese ganz kleine Hoffnung war ja auch da. Und dann dieses, hat das Training gereicht? Schaffst du es hier jetzt abzuliefern? Wenn du nicht ablieferst, bist du von dir selber in einer gewissen Weise enttäuscht. Dann kommt aber auch alles von außen, was so einstürzt. Das heißt, wenn du eine gewisse Leistung nicht ablieferst, schaffst du es nicht, dich zu beweisen, um vielleicht mal wieder in den Kader zu kommen. Also ich bin ja dieses Jahr auch in keinem Kader. Also mich haben sie letztes Jahr aus dem Kader genommen, weil ich letztes Jahr keinen guten Marathon hatte oder halt gar nicht gerannt bin, aufgrund halt von meiner Long-Covid-Geschichte.
Sowas wird dann da auch nicht berücksichtigt?
Nö. Ist halt
ist
so.
Schon
gut, das Jahr davor könnte man jetzt sagen, in 22 bin ich auch nur ich glaube, 32er Zeit gelaufen im Marathon, weil ich mich im Frühjahr auf die Unterdistanz konzentriert hatte. Bin ja dann auch über 10.000 Einzelbronzemedaillerin beim Europacup geworden und in der Mannschaft hatten wir Gold geholt. Bin dann die EM gelaufen in München, wo ich umgeknickt bin. Bin ja dann noch mit kaputtem Fuß ins Ziel. Und dann war natürlich der Herbst gelaufen, weil ich einen kaputten Fuß hatte. Demnach konnte ich keinen Marathon mehr in dem Jahr laufen, in 22. Und war dann in 23 noch im Kader und hatte da halt dann das Pech mit der Long-Covid-Geschichte. Und dann haben sie mich halt aus dem Kader gekickt. Ja.
Du hast dann da ist schon gut nachvollziehbar, dass man da vielleicht doch mehr nervös ist als vor Rennen, die in einem anderen Setting, in anderen Rahmenbedingungen stattgefunden.
Natürlich. Du willst natürlich für dich und auch für das Team, was hinter dir steht, was dich die ganzen Monate im Vorfeld unterstützt hat und auch mit dir mitfiebert und im Grunde auch alles gegeben hat für dich. Den möchtest du ja irgendwie mit dieser Leistung auch was zurückgeben, dass das, was wir gemeinsam gemacht haben, eben auch was gebracht hat, dass es einen Fortschritt gab, dass ich am Ende stehen konnte oder also eine Leistung abliefern konnte. Und dann natürlich auch, klar, ein Kaderstatus ist wichtig für eine Sporthilfe, ist wichtig, du weißt selber, Polizei, Sportfördergruppe.
Ja.
Natürlich habe ich einen gewissen Stand bei der hessischen Polizei, weil ich seit Jahren erfolgreiche Athletin bei der hessischen Polizei bin. Aber wenn du natürlich dann eins, zwei solches, ich sag jetzt mal, solchen Jahre hast in einer gewissen Weise und dann fliegst du auch noch aus dem Kader, das musst du ja auch deinen Vorgesetzten auch erstmal erklären, warum das so ist. Und ich weiß, dass die Polizei da auch super hinter mir steht und ich da auch wirklich erstmal keine Angst haben muss. Aber man hat ja auch so einen Anspruch, dass man sagt, ja, ich will mich aber auch nicht auf den Lorbeeren der letzten Jahre ausruhen, sondern ich will ja auch wieder beweisen, dass ich es verdient habe, einer Sportfördergruppe anzugehören oder auch verdient habe, im Kader zu sein, verdient habe, ein Athlet einer Sporthilfe zu sein. Und das ist natürlich alles weg gewesen. Also das hatte ich ja alles nicht und also alles nicht mehr in diesem Jahr. Und das geht halt alles da im Kopf vor. Und während des Marathons habe ich so ein inneres Mantra entwickelt. Es war tatsächlich auch erst das zweite Mal, dass ich überhaupt ein Mantra während des Marathonlaufes hatte. Das war dieses, Katha, du bist so geil, du hast wieder einen Kilometer geschafft. Also das war wirklich dieses, ich habe mich selber gefeiert für jeden Kilometer, den ich geschafft habe. Und ich habe mir Ziele auf der Marathonstrecke gesetzt. Und ich wusste, wir hatten Pacemakerinnen bis zum Halbmarathon. Und gesagt, erstmal bis Halbmarathon mit den Mädels. Stell dir vor, du darfst mit japanischen Profiathletinnen gemeinsam trainieren. Ihr macht jetzt hier einen schnellen Trainingslauf. Und so erstmal. Also Marathon ist immer Kopf verarschen, auf Deutsch gesagt. Du musst jetzt immer wieder positiv reden. Und wir hatten echt keine schönen Bedingungen beim Osaka-Marathon. Wir hatten Wind, wir hatten dann ab Kilometer 2:33 kam noch Regen dazu. Ich war ab Kilometer 28 komplett alleine gegen den Wind und alles. Also es war echt ein schon hartes Rennen, aber es war ein Laufen. Also ich konnte laufen, ich konnte beißen, ich konnte rennen. Und das war einfach das war einfach ein geiles Gefühl. Und ich habe natürlich dann irgendwann angefangen, ab Kilometer 3, 4, 35 auf die Uhr zu gucken und zu rechnen und habe gemerkt, okay, es reicht noch, es reicht noch. Ich hätte ja unter 2:24:32 laufen müssen. Das ist ja die Zeit von der Laura Hottenrott, was sie gelaufen ist. Und dann habe ich gerechnet. Und es wurde aber hinten raus schon ziemlich zäh aufgrund des Windes. Und habe mich immer wieder an eine davorlaufende Läuferin rangezogen. Dann habe ich mich hinter der ein bisschen erholt. Dann habe ich mich mit ihr abgewechselt. Also wir haben schon versucht, immer mal auch im Team zu arbeiten. Und dann passierte halt leider auch das Unglück. Circa einen Kilometer vorm Ziel standen Ordner mehr mitten auf der Straße als am Rand. Und wir sind halt so eine langgezogene Linkskurve gelaufen, quasi ums Stadion rum, eine langgezogene Linkskurve. Und der stand halt, da ging dann links eine Straße rein. Und er stand halt etwas außerhalb dieser Straße auf der Strecke. Und das sah so aus nach dem Motto, ihr müsst hier links abbiegen. Und ich bin links abgebogen. Und das mit Schwung und voll gegen eine Schranke gerannt. Und dann sah ich hinter mir eine Läuferin, die vorbeilief und drehte mich nur um und rief halt richtig laut, fuck. Und bin umgedreht und bin dann echt mit Adrenalin pur gerannt. Und das hatte mich bestimmt 10, 15 Sekunden gekostet, weil ich ja auch in diese Straße ein Stück reingerannt bin. Und du guckst ja nach unten, du guckst nicht direkt hoch. Wie gesagt, das hat mich halt schon einiges an Zeit gekostet. Und bin dann halt, ich habe die Läuferin dann auch wieder gekriegt und bin dann ins Stadion reingelaufen, habe dann gesehen, okay, Lauras Zeit kriege ich nicht mehr, aber ich kann Bestzeit laufen und habe mich dann darüber gefreut, eben Bestzeit zu laufen. Und ja, ich habe quasi durch diese Fehlleitung halt meinen Ersatzmann verloren. Also ich wäre sonst Ersatzmann gewesen für Olympische Spiele, weil ich bin 2 Sekunden hinter Debbie dieses Jahr von der Marathonzeit. Also wie gesagt, im Marathon ist das nichts.
Ja.
Und aber ich habe mich nicht geärgert, weil ich war im Ziel, ich habe gefeiert für die Bestzeit, ich habe gefeiert für eine 24er Zeit und einfach der Sieg über diese ganze, sorry für den Ausdruck, aber für diese ganze Scheiße in dem Jahr davor, einfach so zurückzukommen und so, ich sag mal, so einen innerlichen mentalen Mittelfinger an alle Zweifler. Und das baut einen halt extrem auf. Und deswegen habe ich mich viel mehr über die Zeit, das Rennen, den Platz. Ich bin 6. geworden in einem mega geilen Feld. Ich hatte Siegerehrung und in Japan Siegerehrung zu haben, das ist was Besonderes. Also da können mir wahrscheinlich die wenigen zupflichten, die in Japan schon mal eine Siegerehrung hatten. Das ist einfach was absolut Besonderes. Die Zeremonie dauert eine gute halbe Stunde. Nicht so wie bei uns, Handschütteln hier, Medaille, Strauß, Foto und tschüss. Sondern diese Zeremonie ist eine wahre Zeremonie und das ist einfach nur grandios und der Wahnsinn. Und das nimmt mir keiner, das Rennen nimmt mir keiner. Und deswegen bin ich einfach nur stolz gewesen danach, nach dem Rennen. Und dieser ganze Ballast, was du sagtest, wie ich mich dann gefühlt habe,
du
warst wie frei. Du
als ob man das, diese Last der letzten Jahre einfach abgeschüttelt hat. So in dem
Moment.
Des letzten Jahres. Und ich meine, die eigene Bestzeit dann auch über eine Sekunde nochmal zu verbessern.
Minute.
Über eine Minute zu verbessern von 2:25:59 auf 2:24:56. Das ist ja dann nicht nur ein bisschen, sondern das ist schon eine Hausnummer. Und das kann ich mir vorstellen, dass da einiges von deinen Schultern gefallen ist an Last.
Ja. War ein geiles Rennen. Ich kann auch jedem nur empfehlen, der Hobbyläufer ist, der die Möglichkeit hat, gattert euch Startplätze in Japan. Versucht dort zu laufen. Das ist grandios.
Welche sind da so deine Top 3 Marathonläufe für ambitioniert oder für Hobbyläuferinnen und Hobbyläufer?
Ja gut, es kommt drauf an, was man möchte oder was man will. Also sehr, sehr viele schwärmen immer von New York oder Chicago. Also das sind somit die absoluten oder London, wo viele sagen, oder Berlin, ja, das sind ja die großen, die auch zu den World Major Marathons gehören. Da muss man mal gerannt sein, einfach auch wegen der Stadt. Also New York gehe ich voll mit. Das ist auch ein Rennen, wo ich sehr gerne mal rennen möchte. Also das hast du mich ja auch im Vorfeld gesagt, so mal noch ein Traum oder ein Ziel, das ist definitiv New York Marathon. Ob das jetzt als Profi ist, ob das als Hobby oder dann, ich sag mal, Läufer im Ruhestand ist, ist mir vollkommen egal, aber einmal in New York laufen, das wäre absolut mein Traum. Und ansonsten empfehlen kann ich auch sehr Luzern. Das ist halt gibt's Halb- und Marathon, bin ich auch schon gelaufen, aber nur den Halbmarathon. Und das ist halt mehr so ein Landschaftsmarathon, also einfach genießen. Gut, meine Heimatstadt Frankfurt. Ich finde Frankfurt einfach klasse. Einfach auch der Einlauf in die Festhalle, roter Teppich, das ist einmalig. Das gibt's sonst nicht nochmal. Und ja, japanische Läufe. Ich bin bis jetzt erst nur in Osaka Marathon gelaufen, außer halt der olympische Marathon. Aber damals in Sapporo.
Sapporo, ja.
Genau, aber meine Mama schwärmt nach wie vor. Die ist ja in den 80er, 90ern sehr, sehr viele Marathons in Japan gelaufen. Sie schwärmt nach wie vor von Japan, einfach auch aufgrund der Freundlichkeit der Menschen dort und auch der Anerkennung. Also der Lauf in Osaka oder auch in Nagoya, die Marathons, das sind reine Ladies-Marathons. Also dort laufen nur Frauen mit, Profis wie auch Ambitionierte oder Hobbyläuferin, also jede Frau ist herzlich willkommen und auch jede Frau, egal ob du vorne unter den Erstplatzierten bist oder irgendwo als Tausendste reinkommt, werden gefeiert, weil, wie gesagt, in Japan wird sportliche Leistung oder überhaupt Leistung, egal in welcher Form, wird anerkannt und für die bist du schon Sieger, dass du dort dieses Rennen mitmachst und die Stimmung an der Strecke bei den japanischen Läufen ist einfach nur Wahnsinn. Also ähnlich kenne ich es auf den Fotos oder in den Videos, Übertragungen in den USA, wo sie eben in 4-, 5-, 6er-Reihe stehen an der Strecke, um dir zuzujubeln. Das hast du in Japan auch und das ist einfach nur grandios.
Dann würde ich aber gerne mal einen Blick werfen auf so, ja, vielleicht Veränderungen im Training, Wandel der letzten Jahre. Weil wir haben uns, wie gesagt, das letzte Mal 2019 so über deinen Trainingsalltag unterhalten und auch so aktuelle Trainingsmethodiken. Und was hat sich da in den letzten Jahren so getan und wie sind so deine Erfahrungen? Oder hat sich tatsächlich viel geändert?
Puh, also zum einen, jeder Athlet trainiert ja relativ unterschiedlich und auch sehr individuell. Also ich bin immer wieder erstaunt, wie manche Athleten mit das, was sie trainieren, so krass erfolgreich sind oder nicht erfolgreich sind, wo ich gesehen habe, was sie trainiert haben. Das ist immer, wie gesagt, das ist eine individuelle Sache, ganz schwierig zu sagen. Wir fahren seit Jahren eben diese Schiene. Wir machen, außer jetzt natürlich die Sache mit Osaka 24, keine Hauruck-Aktion. Also bei uns wird kontinuierlich aufgebaut. Es findet eine gewisse Grundlage statt, auf der du am Ende auch aufbaust, damit du eben auch dieses harte Training abfangen kannst. Es spielt jetzt keine Rolle, ob ich da jetzt den Marathon laufe oder auch hier meine Trainingskollegin Gesa oder Olivia eben dann am Ende auf die Hindernisse gehen. Es wird erstmal eine ordentliche Grundlage gelegt. Und diese aber schon über Jahre. Also wir machen kein Training, wo, ich sag jetzt mal, hochgezogen wird. Wo du sagst, du bist jetzt 1-2 Jahre vorne mit dabei und dann bist du weg vom Fenster. Also das spricht ja im Grunde auch irgendwo für unser Training, weil, ja, ich bin in der Leichtathletik groß geworden, ja. Ich bin aber, ich sag mal, seitdem ich 16, 17 bin oder sogar schon mit 15, war ich immer mal in der deutschen Spitze. Also ich bin schon immer dabei und bin auch vorne mit dabei. Natürlich hat man auch mal ein schlechtes Jahr oder halt auch aufgrund von Krankheit oder Verletzung Ausfälle. Aber im Grunde bin ich immer vorne mit dabei gewesen. Und das hat auch eine gewisse Kontinuität halt in unserem Training, also mit einer gewissen Kontinuität in unserem Training zu tun. Und wir trainieren auch das Jahr über nie alles. Also wir wenden nicht in einem Trainingsblock alle Trainingsmittel an, die es gibt, sondern wir picken uns etwas raus und der nächste Trainingsblock wird auf das vom vorherigen Block aufgebaut. Also zum Beispiel in den Grundlagen. Als Beispiel, wenn wir in Kenia sind, mache ich zum Beispiel gar keine Intensitäten in der Form, dass ich Tempodauerläufe mache oder Tempowechselläufe, weil das schaffe ich da oben gar nicht. Liegt aber an mir. Das ist halt meine Intuition, mein persönliches Malus. Also es gibt andere, die rennen in der Höhe die Welt ein, wo ich nur denke, ja, tschüss, lauf, ich komme nicht hinterher. Kann ich halt nicht. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel in Grundlagen in Kenia sind, mache ich unheimlich viel Umfang, auch alternativ nach wie vor. Ich gehe sehr viel aufs Rad, auf den Crosstrainer, Aquajoggen, Seilzugtraining für die Kraftausdauer, wobei wir die in Kenia eher selten machen, weil durch die Berge, die man dort läuft, macht man genug Kraftausdauer. Dieses Seilzugtraining machen wir meistens, wenn wir zu Hause sind oder im Flachland. Und da ist tatsächlich das einzige Intensive, was ich mache, ist ein 400er-Programm. Das baut sich aber in Richtung 25 mal 400 auf. Aber die laufe ich, fange ich an in 84 bis 86. Also das sagen okay. jetzt manche, okay, das ist ja Joggen. Ja, du würdest jetzt auch sagen, ja, das ist so meine Joggingpause so ungefähr.
Nee.
ja, aber das ist wirklich langsam. Aber dafür halt nur 200 Meter locker traben oder 50 ja, Meter gehen.
Und die Anzahl eben auch.
Genau, und dann ist halt bei uns, genau, die Anzahl ist das halt. Und dann eben auch mal mehr Motorikläufe zu machen, die dann natürlich im Puls schon hochgehen, aber wirklich, dass man sich immer schnell wieder erholt. Und das ist so diese Grundlagen, die ich lege, wo eben auch ganz viel Training mit drin ist, was wir letzte Zeit auch oft machen oder viel, ist Koordinationstraining an der Leiter. Mach mal eine halbe Stunde Leitertraining, du bist fix und alle. Du bist fix und fertig, als hättest du ein Tempotraining gemacht. Und hast halt koordinatives Training gemacht an der Leiter.
Die so auf dem Boden liegen.
Ja, genau.
Und, ja.
Was man auch gerne bei den Fußballern sieht, koordinatives Training oder, also es machen ja auch ganz viele. Und das ist ein super Training und es ist sehr abwechslungsreich und macht sehr viel Spaß.
Was macht ihr vor diesen Blöcken, gerade wenn es auch so um die Grundlagengeschichte geht, an Leistungsdiagnostik? Also was nehmt ihr da für Werte und was für bestimmte leistungsdiagnostische Verfahren nutzt ihr da?
Also wir waren oder sind ja immer gewesen in Leipzig von Seiten des Verbandes und haben dort, also ich spreche jetzt mal nur für uns Marathonläufer, gibt es einen Stufentest im Grunde von 4x4 Kilometern, wo man anfängt, also man wird im Vorfeld so ein bisschen eingestellt, wie ist auch gerade das aktuelle Niveau, wo fängt man mit der Stufe an? Im Grunde fange ich in der Regel immer an so bei zwischen 4 und 4,10 auf dem Kilometer. Das ist das erste Tempo der ersten Stufe, 4 Kilometer lang. Dann wird immer in den letzten, ich glaube in der letzten Minute ist es, wird dann eine Maske aufgesetzt, wo dann eben eine Sauerstoff-Gas-Analyse gemacht wird. Das heißt, was atmest du an Sauerstoff ein und was atmest du im Grunde an
ja.
Sauerstoff und Kohlenmonoxid wieder aus, wo dann natürlich auch geguckt wird, wie ist deine Sauerstoffaufnahme, was natürlich für uns Marathonläufer auch sehr wichtig ist und wo auch in den letzten Jahren immer sehr interessant war, natürlich auch deine
Laktatwerte wird da noch
ja, das wird dann in der Minute, wo du Pause hast zwischen den Stufen, wird auch Laktat genommen. Ach, wie heißt denn? Und zwar wurde aufgrund dieser Atemstoffanalyse auch immer geguckt, wie funktioniert dein Fettstoffwechsel? Also bist ja. du im Fettstoffwechsel oder bist du noch im Kohlenhydrat? In der Kohlenhydratverbrennung. Das war natürlich ja. für uns Marathonläufer in den Anfängen auch sehr, sehr wichtig. Bei meiner Mama früher spielte das eine noch größere Rolle. Ja, und der andere Bereich, also das ist ja, was ich gesagt hatte mit dem Fettstoffwechsel, was ja auch über die Atemmaske funktionieren kann, das fällt inzwischen so ziemlich hinten runter, weil eben inzwischen mehr bei den Marathons an Nährstoffen zugeführt wird. Beispiel sind ja die Gele. Egal, ob das jetzt von Powerbar ist oder von Norton, von, keine Ahnung, da gibt es ja sämtliche Firmen, spielt das eigentlich gar nicht mehr so eine große Rolle, weil wir im Grunde gar nicht mehr in den Fettstoffwechsel kommen beim Marathon, sondern wirklich rein immer in der Energie laufen, die wir dann natürlich auch zuführen.
Wie viel Gramm Kohlenhydrate pro Stunde führst du dazu über Gels und Riegel? Oder Riegel ist wahrscheinlich dann über Gels?
Das ist eine gute Frage, ich habe keine Ahnung. Also da würde jetzt wahrscheinlich jetzt jeder Sportwissenschaftler sagen, oh Gott, das ist ein Profi, die weiß ja gar nicht, was sie wie macht. Wo ich mir denke, yo, ich nehme aber auch keine Gels mehr. Ja. Also das mache ich nicht, ich vertrage die tatsächlich nicht mehr. Ich gehe vorwiegend, also was ich mache ist, dass ich einfach mit Glucose und Maltodextrin arbeite. Also okay. auch mal wieder im Urschleim, weil da ist nichts anderes mit drinne, keine Säuerungsmittel, keine Haltbarkeit, da ist sonst nichts drinne. Sondern rein, nur reines Glucose, reines Maltodextrin, bisschen Salz für Natriumhaushalt und Wasser. Das ist halt das, was ich zu mir nehme während des Rennens. Und damit fahre ich sehr gut. Damit bin ich die ersten Jahre sehr gut gefahren. So hatte ich auch angefangen in den ersten Jahren, dann nach und nach Zucker reinzumachen. Man ist dann natürlich irgendwann von weggekommen, weil alle nehmen Gels und die Gels sind ja so gut. Dann hat man auch Gels genommen. Das eine oder andere habe ich absolut nicht vertragen. Muss ja im Training trainiert werden. Also ganz wichtig, wenn man während des Marathons Energie zu sich führt, sollte man es vorher trainiert haben im Training, weil sonst kann das zu Magenkrämpfen oder sonst was führen oder eben dann in Richtung auch Durchfall beim Marathon. Das ist auch sehr unangenehm. Aber die einfachste Methode und auch die günstigste ist tatsächlich einfach nur das ganz einfache Traubenzucker im Wasser auflösen.
Also dann, um nochmal kurz zu dieser Leistungsdiagnostik zurückzukommen, nach diesem Stufentest habt ihr dann im Prinzip die Schwellen bestimmt für die jeweiligen Trainingsbereiche.
Genau.
Und dann wird in der Grundlage erstmal am Bereich der unteren Schwelle trainiert, um einfach wahrscheinlich da eine Basis zu bauen. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Wahrscheinlich von der Zeit werdet ihr da rangehen oder von der Herzfrequenzzone?
Nee, tatsächlich von der Zeit, von den Laktatwerten, die dann natürlich gucken. Also man sagt ja immer diese 2 Laktat, 3 Laktat oder 2 bis 4 Laktat Schwelle. Wird dann natürlich dann auch ausgearbeitet dann von den Leuten, in unserem Fall vom IAT. Und da kann dann eben auch geschaut werden oder der Trainer weiß, okay, wenn es jetzt in spezielle Tempoeinheiten geht oder wie du schon sagst, reine Dauerläufe, in welchen temporalen Bereich muss sich der Athlet bewegen, um eine gewisse Orientierung zu haben. Wir arbeiten aber tatsächlich zusätzlich im Training, vor allem bei Tempoeinheiten, auch noch mit Laktat. Also wir haben so ein kleines mobiles Laktatgerät und können uns teilweise auch selber testen. Also fast jeder von uns Athleten hat sogar ein eigenes Gerät, weil es ja auch immer mal vorkommt, dass der Trainer beim Training dann doch nicht dabei sein kann, weil es ist. Und dann können wir uns auch selber darüber steuern. Und das ist immer ganz gut, eben vor allem in diese Einheiten, die dann eben auch über fast 2 Stunden dauern, wo man eben dann seine 15 mal 1000 oder 25 mal 400 oder was es nicht alles für Programme bei uns gibt, macht, eben das zu steuern. Weil manchmal fängst du eben auch mit einem höheren Laktat an. Und bei mir ist es oft so, ich fange meistens mit einem höheren an und während der Einheit sinkt sogar mein Laktat, obwohl ich teilweise schneller werde. Und da ist aber jeder individuell. Und es gibt auch Athleten, die natürlich relativ hoch Laktat bilden können. Und es gibt Athleten, die können einfach kein hohes Laktat bilden. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich habe jetzt zum Beispiel bei einem 1000er-Programm bin ich schon bei 3 Laktat, dann ist die Frage, befinde ich mich jetzt noch in den Grundlagen oder bin ich schon mehr im etwas spezifischeren Bereich? Und dann wird entweder gesagt, okay, für die Grundlagen, wenn ich 15 mal 1000 mache bei 3 Laktat, wir gehen vielleicht noch mal ein bisschen zurück oder wir gucken, steigt das Laktat oder bleibt es gleich? Wenn es hält, wenn es gleich bleibt, ist das okay. Wenn es weiter steigt, musst du wieder zurückgehen. Oder sinkt das Laktat? Dann darf ich schneller werden. Oder bin ich in schon einer gewissen Ausprägung, was das Tempo angeht, und ich habe meinetwegen nur 5000er oder so, also 5 mal 1000 und habe 3 Laktat, dann heißt es ja, könntest du mal bitte schneller laufen. Weil dann ist es nicht so schlimm, dass der Laktat deutlich höher schießt. Aber das ist natürlich wieder individuell. Also Gesa und Olivia, die können viel höher Laktat bilden, müssen sie auch. Sie müssen eine ganz andere Toleranz entwickeln, damit sie höher Laktat bilden können. Bei euch Sprintern war das nichts anderes. Ihr müsst ja eine riesengroße Laktattoleranz haben, weil bei euch schießt das ja richtig hoch. Ich würde, wenn ich das Laktat von euch hätte, da würde ich mich gar nicht mehr bewegen. So hoch kann ich gar kein Laktat bilden. Das ist für mich gar nicht möglich. Und weil du Puls angesprochen hast, Puls ist auch wieder so eine individuelle Geschichte. Es gibt viele Athleten, wo der Puls sich ich sag mal, kontinuierlich zum Laktat mit steigt oder entwickelt oder auch runtergeht. Bei mir ist es so, was wir schon oft hatten, ich mache einen Tempo-Dauerlauf, ich steige bei 180 Puls ein, halte den aber eine Dreiviertelstunde und habe am Ende trotzdem nur 1,2 Laktat. Also ich bin jemand, der Puls sehr hoch gehen kann. Und das ist halt auch wieder so eine Individualität, die halt jeder Trainer bei seinem Athleten rausfinden muss. Und das ist halt das, wo ich dann auch oft sage, wenn ich so Trainingspläne im Netz sehe, ja, das ist für eine breite Masse, aber man muss immer aufpassen, wie bin ich individuell veranlagt. Und wie gesagt, auch wir in der Gruppe sind total unterschiedlich. Auch unter den Marathonläuferinnen gibt es Läuferinnen, die für die ist ein 140er Puls schon, puh, das ist aber hoch, und andere gehen da noch. Also das ist halt ganz, ganz, ganz individuell und unterschiedlich. Und da soll sich aber jeder selber steuern, was er aber auch möglich macht. Also die Uhren, die es heutzutage gibt und alles, die sind ja schon so kleine Labore inzwischen. Ja. Da kann man das eigentlich sich sehr gut selber auch steuern können, ja.
Aber es sind dann tatsächlich auch sehr viele Erfahrungswerte. Also das sind ja auch viele Parameter, die erkennt man dann auch erst wahrscheinlich nach Jahren des Trainings und kann dann auch wirklich damit spielen beziehungsweise damit arbeiten. Hast du, was das angeht, ein Trainingstagebuch? Ich habe mal mit Henrik Pfeiffer eine Folge aufgenommen, der hat ein wirklich sehr detailliertes Trainingstagebuch mit verschiedensten Werten. Das ist eine Excel-Tabelle. Und nutzt das eben, um Vergleichswerte zu vorherigen Jahren in der Trainingsbelastung zu ziehen. Ist das auch was, was dich über die Jahre begleitet hat?
Ja, also meine Eltern sind, was Trainingsprotokollierung angeht, sehr streng. Also die Athleten von Papa müssen auch jeden Sonntagabend Protokoll schicken von der Woche. Also das muss Sonntagabend da sein, sonst gibt's Ärger. Sonst gibt's so nach dem Motto auch keinen neuen Trainingsplan. Und ich bin da immer ein kleines bisschen nachlässig gewesen, mein Training einzutragen. Also es gibt Phasen, da bin ich sehr, sehr gut darin und auch sehr aktuell. Und es gab aber auch schon mal Phasen, wo ich so teilweise mal 4, 5 Wochen rückläufig eben das Training
dann
eintragen musste.
Dann war alles
so
Pi mal Daumen.
Nee, tatsächlich nicht, weil wie gesagt, es gibt ja hier die kleinen Computer an der Hand und da ist ja alles drin gespeichert. Also da ist ja wirklich, deine Herzfrequenzen sind drinne, deine Zeiten sind drinne von den Intervallen und so weiter. Und wenn wir Tempoläufe oder so weiter haben und unsere Trainer vor Ort sind, die schreiben wir ja auch immer auf. Da wird ja auch Laktat genommen, Herzfrequenz und so weiter. Und das wird ja alles notiert. Und die habe ich auch. Also im Grunde, okay, ich habe meinen Trainingsplan, ich habe meine Protokollierung von den Tempoeinheiten und ich habe meinen kleinen Computer am Handgelenk. Und ich habe für mich selber so einen Jahreskalender, wo ich jeden Tag reinschreibe. Also selbst wenn ich dort mein Training nicht reinschreibe, weiß ich, was an dem Tag war. Und was an dem Tag wie war. Und dann kann ich mich auch dran erinnern, wie ich mich an dem Tag gefühlt habe.
Okay.
Deswegen ist es für mich jetzt nicht ganz so problematisch, mal 4, 5 Wochen rückblickend da Training nachzutragen, weil ich es im Grunde in einer anderen Form schon dokumentiert habe, aber es halt noch in meinen Computer eintragen muss. Aber nee, das mache ich auch. Also das ist wichtig, weil wir sehr oft schon mal ins Jahr davor gucken oder auch, wie du schon sagst, Jahre davor. Was hat man da wie gemacht? Wie kann man da aus der Höhe zurück bei dem und dem Wettkampf? Vor allem bei einem Wettkampf, der gut lief. Was haben wir im Vorfeld da wie gemacht? Und das Lustige ist, das haben wir nämlich auch letztens mal gemacht. Wir haben mal geguckt vor meinen ganzen Marathonläufen, wie immer so meine Vorbereitung war. Und sie war jedes Mal anders.
Okay,
sie war also, nie gleich, sie war immer anders. Also von den Trainingsinhalten schon ähnlich, aber du hattest immer irgendwas, was schief lief im Vorfeld. Also jetzt, wie gesagt, vor Osaka war die Long-Covid-Geschichte, vor Berlin damals 2016 hatte ich den Tiefschlag da mit meiner Quali für Rio, wo ich aussteigen musste in Zürich oder ausgestiegen wurde, mit der Lebensmittelvergiftung im Vorfeld. Das dann Fußprobleme, also das, was natürlich jeder Athlet hat, also ich kenne keinen Athleten, der nicht sagt, dass er irgendwo Schmerzen hat, ansonsten ist er unehrlich, so ehrlich, also ist meine Ansicht. Du hast immer irgendwas im Vorfeld gehabt, so dass es nie geradlinig rund zu einem Wettkampf lief. Und ich bin ganz ehrlich, wenn es geradlinig rund zu einem Wettkampf läuft, dann läuft bei dem Wettkampf irgendwas verkehrt. Also es muss immer irgendein Chaos sein, sonst läuft dieser Wettkampf nicht gut. Es ist einfach.
Das gehört
so
einfach mit dazu.
Ja, das stimmt.
Du hast den Computer an deinem Handgelenk angesprochen. Was nutzt du für eine Uhr momentan?
Ich habe eine Garmin-Uhr. Ich trage momentan die Forerunner 265S bei mir am Handgelenk und hatte aber davor die Forerunner 745. Also für alle Uhren oder Gadget-Nerds, die können damit auch was anfangen. Und ich bin total begeistert von der Forerunner. Die ist nämlich nicht so groß, weil ich habe ja auch relativ schmale Handgelenke. Die ist sehr leicht und ich trage die nur. Die ist mit mir festgewachsen. Habe eben auch wie jeder gute Läufer an meinem Handgelenk einen weißen Streifen. Also trage quasi auch eine Uhr, wenn ich sie nicht trage. Und nee, ich bin super begeistert und habe mich auch riesig gefreut, als ich die damals von Garmin zugesendet bekommen habe. Weil meine erste Garmin-Uhr habe ich mir selbst gekauft. Und habe dann aber eine von Garmin geschickt bekommen, dazu den Pulsgurt. Und habe mich darüber sehr, sehr gefreut. Also wie gesagt, auch für uns Profis ist es nicht selbstverständlich, so Sachen umsonst zu bekommen. Auch wir kaufen uns sehr viel selber.
Die Uhr an deinem Handgelenk ist an dieser Stelle, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Stichwort. Wenn ich mir die Aufnahmezeit anschaue und dann auf den anderen Bildschirm rüber gucke und den Fragenkatalog runterscrolle, den ich da noch so vor uns habe. Katha, würde ich vorschlagen, schalten wir uns mal in den kommenden Tagen zusammen.
Ja. Gebe ich recht.
Für heute war es das mit der Mein Athlet-Folge. Ich bin aber mit meinen Fragen an Katha noch nicht durch. Und deshalb haben wir uns nochmal zusammengeschaltet und die Folge dazu hört ihr in der nächsten Woche. Ja, bevor die aktuelle Folge mit Katja Steinruck nun wirklich zu Ende geht, habe ich noch zwei Dinge in eigener Sache. Die erste ist die, du hast wahrscheinlich schon das ein oder andere Mal mitbekommen, dass ich ein Online-1-zu-1-Coaching anbiete, bei dem ich Athletinnen und Athleten dabei helfe, ihre Potenziale in allen Bereichen auszuschöpfen, die relevant sind, um neue sportliche Bestleistung zu erreichen. Ja, und dazu habe ich jetzt einen kostenlosen Fragebogen erstellt, in dem du schon mal grob schauen kannst, ob du wirklich gut aufgestellt bist, um alle deine dir gesteckten Ziele zu erreichen oder ob es tatsächlich Bereiche gibt, wo du dich noch besser platzieren könntest. Den Link zu dem kostenlosen Fragebogen packe ich natürlich in die Shownotes. Es sind nicht allzu viele Fragen, es dauert 3-4 Minuten und gibt dir einen Überblick, ob du schon perfekt aufgestellt bist oder ob es Bereiche gibt, wo du einfach noch an Stellschrauben drehen kannst. Ja, und die zweite Sache ist die, dass ich eine neue Kategorie im Rahmen des Podcasts ins Leben rufen möchte, und zwar die Frage der Woche. Wenn du als Trainerin oder als Trainer im Moment vor einem Problem stehst oder eine Herausforderung hast, dann schick mir gerne eine Sprachnachricht oder auch eine E-Mail oder eine DM über Instagram. Schilder das Ganze, worum es geht, und dann werde ich das Ganze über den Podcast teilen. Denn es hören sehr, sehr viele Trainerinnen und Trainer diesen Podcast und vielleicht stand ja sie oder er mal vor einer ähnlichen Herausforderung, hat eine Lösung gefunden oder einen Ansprechpartner. Ich finde die Idee super. Schauen wir mal, ob das Konzept so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Deswegen seid ihr jetzt gefragt, schickt mir eure Herausforderungen, Probleme per Direct Message, per Sprachnachricht oder auch per E-Mail. Ich werde auch die ganzen Kontaktwege nochmal hier in die Shownotes packen. Und ich würde mich freuen, wenn es klappt. Und ja, das war es jetzt tatsächlich für die aktuelle Folge. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.